Berlin, Spätsommer 2014. Stefan Schiller, Boss des Death Guard Chapters Berlin, stieg aus seinem Mercedes, öffnete Grinder, seinem Pitbull Terrier, die Hintertür und zog die Schlüsselkarte durch den Hauseingang. Stefan brauchte keinen Bodyguard. Er hatte Grinder, der mehrere Tonnen Beißkraft mitbrachte und schon einige Angreifer zerfleischt hatte. Der Türöffner piepte und die Tür zum Außenaufzug öffnete sich. Grinder flitzte bellend in die Kabine. Sein Herrchen schob seine massige Gestalt hinterher. Stefan Schiller wohnte ganz oben im 8. und 9. Stock, wie ein König, hoch über der Stadt, die er beherrschte, wie wenige andere. Gerade hatte er seine Tour gemacht, hatte Schutzgelder kassiert, mit den Zuhältern gesprochen und sich über die Geschäfte in seinen Nachtclubs informiert. Auch ein paar neue Pferdchen mussten eingeritten werden. Es waren wieder ein paar Zicken darunter gewesen, bei denen Stefan selbst Hand anlegen musste. Aber dafür war er schließlich der Boss. Die Death Guards wurden in den Medien stets als Rockerclub bezeichnet. Stefan war das nur recht, denn in Wirklichkeit waren sie viel mehr. Sie hatten ihre Hände unter anderem im Drogenhandel, der besonders in den Clubs florierte. Letztendlich aber waren die Bullen froh, dass Stefans Death Guards für Ordnung sorgten und nicht zahllose kleine Banden. Außerdem hatten sie mit Stefan nur einen einzigen Ansprechpartner. Der deutsche Rechtsstaat war ohnehin dabei, sich selbst abzuschaffen, und der Staat warf sein Gewaltmonopol über Bord, wie eine Ladung fauler Kartoffeln. Steuerhinterziehung und Falschparken waren so ziemlich das Einzige, was in Deutschland noch illegal war. Stefan konnte das nur recht sein. Am Ende übernahmen die Death Guards die Aufgaben, für die eigentlich die Bullen zuständig wären, nur dass diese Weicheier sich nicht mehr heranwagten, weil ihnen von Regierung und Justiz untersagt wurde, ihren Job vernünftig zu machen. Wer hatte die Russenmafia denn aus dem Viertel vertrieben? Die Death Guards, nicht die Bullen. Wer hatte in einer groß angelegten Aktion mehr als 20 albanische Zuhälter umgelegt? Die Death Guards. Sie hatten mit der Polizei ein Abkommen. Wir kümmern uns darum, dass Ruhe und Ordnung herrscht. Dafür lasst ihr uns freie Hand. Was anderes bleibt euch sowieso nicht übrig. Und die Polizei hatte zugestimmt. Weil ihnen tatsächlich nichts anderes übrig blieb. Der Fahrstuhl surrte nach oben. Stefan blickte auf sein Handy, während er nach oben fuhr. Der Rest des Abends war frei. Er würde vielleicht noch ein Bier trinken und dann ab ins Bett. Schließlich war es 3 Uhr morgens. Aber so waren die Arbeitszeiten nun mal, wenn man mit Geschäften zu tun hatte, die in der Nacht am besten florierten. Die Fahrstuhltür öffnete sich. Stefan betrat sein Reich. 200 Quadratmeter auf 2 Etagen mit Dachterrasse. Er warf die Schlüsselkarte auf die Ablage vor der Tür und wollte gerade seine Lederjacke an die Garderobe hängen, als er das Knurren hörte. »Grinder?« fragte er. »Was ist los?« In diesem Moment sah er es. Eine Gestalt stand am Ende des Flurs. Groß, breit, dunkel. Grinder hatte den Fremden augenblicklich gewittert. Der Pitbull zog die Lefze nach oben und fletschte die Zähne, als das Licht des Mondes den Schatten des Unbekannten auf den Teppich warf. »Okay, Arschloch«, sagte Stefan. »Entweder du kommst mit erhobenen Händen nach vorn oder du wirst zu Hackfleisch verarbeitet.« Er konnte Grinder kaum noch halten. Der Hund stieß ein tiefes Grollen aus und zitterte vor Erregung wie ein ausgehungertes Raubtier, das Blut wittert. Der hünenhafte Mann bewegte sich nicht. Er schien keine Waffen zu haben. Schlecht für ihn. Gut für Stefan. Dennoch machte er einen letzten Versuch. »Wer bist du? Und was willst du? Mach endlich das Maul auf, Sackgesicht!« Ein paar Sekunden lang hörte Stefan nur das Knurren seines Hundes. Dann erklang die Stimme des Hünen. »Ich bin der Tod.« Stefan lachte auf. »Du bist ein echter Komiker, du bist nicht der Tod. Du bist tot!« Er ließ die Kette los. »Grinder, fass!« Der Hund stürzte nach vorne wie ein Geschoss. Doch der Schatten rührte sich nicht. Erst im letzten Moment riss er wie beiläufig einen Teppich vom Fußboden und wickelte ihn sich blitzschnell um den Arm. Grinder sprang, das Maul weit aufgerissen. Der hünenhafte Mann warf den Arm nach vorne und der Kampfhund verbiss sich in dem dicken Teppich. Es waren die Sekundenbruchteile, die der Mann brauchte. Seine freie Hand schoss vor, riss einen Kugelschreiber vom Beistelltisch und rammte ihn dem Pitbull durchs Auge ins Gehirn. Ein Zucken durchlief den Körper des Hundes. Er stieß ein schrilles, beinahe menschliches Kreischen aus, als er sich mit grotesk geöffneten Kiefern vom Teppich löste und wie eine Puppe zu Boden fiel.
»Drecksköter«,
spie der Hühne verächtlich hervor und schleuderte den Teppich zur Seite. In seiner Stimme lag etwas Fremdartiges. Er beugte sich vor, zog den Kugelschreiber aus dem Kopf des toten Tieres. Blut, Hirnmasse und Teile des Auges hingen an dem silbernen Stift. Er hob ihn in die Höhe.
»Hast du gesehen? Ich hab dein Mistvieh nur mit einem Kugelschreiber abgeschlachtet.«
Der Fremde warf den Stift zu Boden und ging langsam auf Stefan zu. Einen Schritt, noch einen und noch einen. Stefan zwang sich nicht zurückzuweichen.
»Und jetzt«, sagte der Fremde, »werde ich dich schlachten.«
Langsam erkannte Stefan die Umrisse und das Gesicht des Mannes, als dieser näher kam. Es geschah selten, dass der Boss der Death Guards Berlin Angst hatte. Jetzt hatte er Angst. Furchtbare Angst. Es war der letzte Urlaubsabend. Ein Sonntagabend. Der Sonntag war ohnehin ein Tag, der nicht fair spielte. Einerseits war er ein Feiertag, für viele der schönste Tag der Woche. Andererseits war er so nahe am grauen Montag und der Arbeitswoche, dass er beinahe schon ein Arbeitstag war. Anders ausgedrückt, der Sonntag war ein Tag, der es dem Montag nur zu gern erlaubte, seinen ungewaschenen Hals unheilvoll ins Wochenende zu strecken. Insgesamt also ein Tag, den man nur als Riesenverarsche bezeichnen konnte. War nun der Sonntag allein schon depressiv genug, war es noch viel schlimmer, wenn ein dreiwöchiger Urlaub vorbei war und der letzte Tag dieses Urlaubs auch noch auf einen Sonntag fiel. Was bedeutete, dass man erst einmal 5 volle Tage arbeiten musste, damit wieder Wochenende war. Kaum zu glauben. Es gab genug Blödmänner und Blödfrauen, die ihren Urlaub genau so legten, dass der letzte Tag ein Sonntag war. Zu den Blödfrauen gehöre auch ich, dachte Clara Vidalis, die in der lauen Abendluft dieses Spätsommertages auf ihrem Balkon in der Schönhauser Allee saß, gemütlich ein Glas Whisky trank und eine Zigarette rauchte. Nur kurz sah sie die Rauchschwaden, die in den Abendhimmel stiegen. Dann waren sie im Dämmerlicht verschwunden. Augenblick, verweile doch. Das stand, soweit Clara wusste, in Goethes Faust. Man sagte es, wenn man sich wünschte, dass etwas Schönes nicht vorüberging. Ein Abend auf dem Balkon zum Beispiel und der Geschmack von Whisky auf der Zunge. Im Grunde war Clara glücklich in ihrem Job. Eigentlich liebte sie ihn, lebte für ihn. Sie konnte nicht ohne ihn, wie man so schön sagte. Doch wenn sie ein paar Wochen Abstand hatte, erkannte sie, wie viele andere Dinge es noch gab. Wie viele ungelöste Fragen und Rätsel. Mystisch, erbaulich, interessant. Fragen jenseits der Fragen, welcher Verrückte mal wieder einen anderen Verrückten umgebracht hatte, welcher Abschaum sein Baby in die Mikrowelle gelegt hatte oder welche perversen, wehrlosen Frauen aus Langeweile China-Böller in die Vagina gesteckt hatten. Clara verscheuchte diese Gedanken. Es war Nacht, da war es nicht gut, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, vor allem nicht, wenn man alleine war. Ein neuer Tag würde kommen. Beim LKA Berlin, wo Clara als Hauptkommissarin Dienst hat. Ab morgen wieder. In ein paar Stunden. Sie war mit Freunden in Italien gewesen, zuerst am Meer, dann in mehreren Städten. Mit dem Auto von Florenz durch die Toskana. Montepulciano, San Gimignano, Siena. Sie hatten viel gesehen, hatten sich gut erholt, gut gegessen, gut getrunken. Clara war am Ende des Urlaubs absichtlich nicht auf die Waage gestiegen, doch ihre Hosen verrieten ihr bereits, dass sie zugenommen hatte. Aber der Urlaub hatte sie abgelenkt. Und das sollte er auch. Doch die Frage, die Clara eigentlich hatte klären wollen, war nach wie vor unbeantwortet. Was war zwischen ihr und Macbeth bei ihrem letzten Fall gewesen? War es eine Affäre? Nur ein One-Night-Stand? Oder konnte mehr daraus werden? Macdeths richtiger Name lautete Dr. Martin Friedrich. Er war Chef der Abteilung für operative Fallanalyse bei der Mordkommission des Berliner LKA. Den Spitznamen Macdeth hatte er sich wegen seiner Liebe zu Shakespeares Werken und aufgrund der Besonderheit seiner Profession eingehandelt, bei der es oft um Mord, Tod und Sterben ging. Bevor er das Jobangebot vom LKA bekam, hatte Macdeth in Harvard und an der University von Virginia Medizin und Psychiatrie studiert und mehrere Jahre in der Behavioral Science Unit des FBI gearbeitet, der berühmten Abteilung für Verhaltensforschung, die als erste die operative Fallanalyse eingeführt hatte, bei der es darum geht, die Psyche eines Serienmörders zu durchleuchten. Robert Ressler, der die Abteilung mit aufgebaut hatte, er hatte auch Thomas Harris beim Schreiben von »Das Schweigen der Lämmer« beraten, war Macdeths Lehrmeister gewesen. Ebenso John Douglas, der Gründer der BSU. Clara arbeitete sehr eng und sehr gut mit Macdeth zusammen. War es deshalb eine ganz normale Entwicklung oder gar ein notwendiger Schritt, dass man auch privat zusammenkam? Oder war es gerade das, was niemals geschehen sollte, da Emotionen in diesem Job tödlich sein konnten? Während ihres Urlaubs hatte Clara weder mit Macdeth gesprochen, noch hatten sie telefoniert, obwohl Clara bereits seit knapp einer Woche wieder in Berlin war. Hätte sie ihn anrufen sollen? Vielleicht. Trotzdem, sollte nicht der Mann zuerst anrufen? Wirkte es nicht unpassend, wenn eine Frau sich als Erste meldete? Clara wusste es nicht. Sie wusste nicht einmal, ob sie überhaupt einen festen Partner wollte, ob es gut für sie wäre und für ihn. Sollte sie nicht lieber allein bleiben? Damit sie, unbelastet von persönlichen Bindungen und Gefühlen, die Bestien jagen konnte, die sie von Berufswegen jagen musste. Mörder, Kinderschänder, der Abschaum der Menschheit. Augenblick verweile doch, rief Clara sich wieder das Zitat in Erinnerung, diesmal jedoch voller Bitterkeit. Denn die Augenblicke, die verweilten, waren vor allem Augenblicke des Schreckens und der Wut, der Angst und des Mitleids. Sie ging in die Wohnung und schenkte sich noch einen Schluck Whisky ein. Das Glas in der Hand schlenderte sie am Bücherregal im Wohnzimmer entlang, nahm einen der Bände heraus und ging wieder hinaus auf den Balkon. Es war im Grunde ein Selbstbetrug. Die Nacht wurde nicht erholsamer, wenn sie lange aufblieb. Sie würde auch nicht besser schlafen, wenn sie noch einen Whisky trank und noch eine Zigarette rauchte. Das wusste Clara. Dennoch blieb sie auf dem Balkon, in der Stille dieser lauen Sommernacht, genoss den Geschmack des Whiskys, blickte dem Zigarettenrauch nach und las die Zeilen in Goethes Faust, die ihre Situation so gut umschrieben, dass sie im Licht der Kerze weiterlas, obwohl sie längst im Bett sein sollte. Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Der Morgen war ewig weit weg. Noch war Sonntag. Noch war sie im Urlaub. Noch würde sie hier sein, im Hier und Jetzt, und darin verweilen. In diesem Augenblick.